Meine Lieben, in einer Zeit, in der Krieg zur Tagesordnung in den Nachrichten gehört, Kriegsgräuel täglich in den Medien sichtbar sind, in einer Zeit, in der verbale und tätliche Gewalt zunehmen wie lange nicht, in einer Zeit, in der immer häufiger Polizisten und auch Helfer in der medizinischen Rettung angegriffen werden, da ist es schon allein schwer genug, das Wort Liebe oder Nächstenliebe überhaupt in den Mund zu nehmen. Da wirkt es manchmal wie aus der Zeit gefallen, Nächstenliebe. Dann wird Liebe vielleicht nur noch gewagt in Spielfilmen, in Songs oder Romanen. Als ich mit 16 Jahren die Kunst des Liebens von Erich Fromm gelesen habe, da wusste ich, das ist es. Die Liebe hat eine große Bedeutung in dieser Welt. Ein ganzes Kapitel widmet Erich Fromm übrigens der Gottesliebe. Wir wollen uns hierzu ein Wort aus dem ersten Johannesbrief anschauen, 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Wenn ihr mitlesen möchtet, zunächst die Verse 7 bis 12 sowie Vers 19. 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 12 und Vers 19. Dort heißt es: Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott gezeugt und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals geschaut. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Und dann in Vers 19, lasset uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ach Herr, ich danke dir dafür, dass du hier bist, gegenwärtig. Durch deinen Geist lebst du in deinen geliebten Kindern. Danke, dass du hier bist. Geh durch die Reihen und segne uns dein Wort. Amen. Der bekannte Franziskaner Richard Rohr hat einmal gesagt, dass es gut sei, bedingungslose Liebe oder fast bedingungslose Liebe in der Ehe zu erfahren, um an die bedingungslose Liebe Gottes glauben zu können. Zu viel verschiedenen Anlässen wird häufig dieses Wort aus Jeremia 31 bemüht: Ich habe dich je und je geliebt. Oder wie meine alte Zürcher übersetzt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus Güte. Und ja, da ist das Volk Israel gemeint. Und dann einige nicht unberechtigt sagen, das kann man nicht so hernehmen oder auf uns oder gar mich beziehen. Und wir sind seine Kinder, seine unendlich Geliebten. Gehörst du zu ihm? Folgst du ihm? Dann bist auch du gemeint. Mit ewiger Liebe hat er dich geliebt. In der Vorbereitung zu dieser Predigt ist mir ein Wort aus dem Hohelied der Liebe begegnet. Sieh, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Und vielleicht erinnert ihr, erst kürzlich habe ich gepredigt über sie, die Liebe sucht nicht das Ihre. Und ich finde es so wunderbar, wenn das Wort Gottes mitten hineinspricht in unseren Alltag. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Man könnte auch sagen, sie wird nicht bitter. Und als ich dann so über die Situation in dieser Welt nachdachte, und viele tun das im Moment, und wie viele Menschen sind enttäuscht, auch desillusioniert. Und da gibt es viele Menschen, die wahrscheinlich wirklich geliebt haben und auch nicht aufgegeben haben. Und viele andere haben sich abgewandt und denken, das macht doch keinen Sinn mehr. Schaut euch diese Welt an. Und das wird dann bisweilen auch so bezeichnet, dass sich jemand radikalisiert. Und ich dachte so in der Vorbereitung, dass die Antwort auf das, was in dieser Welt geschieht, die Liebe ist. Die Liebe wird nicht bitter, sie lässt sich nicht erbittern. Und Wilhelm Busch schreibt in einer Andacht, die alten Griechen sagten, die schlimmste Qual im Totenreich hat jener Mann, der unablässig Wasser in ein Fass gießen muss, das keinen Boden hat. Die Bibel aber sagt, für einen Gottesmenschen ist genau das Freude. Wasser in ein Fass ohne Boden zu gießen oder ohne Bild zu lieben, wo es sinnlos und erfolglos scheint. Und warum? Er hat uns zuerst geliebt. Oder im Zusammenhang in unserem Predigtwort in Vers 19, lasset uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Die Neue Genfer geht da sogar noch einen Schritt weiter. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das klingt dann ja weniger nach einer Aufforderung, mehr nach einer Selbstverständlichkeit, dass es so ist. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber ich muss sagen, dass ich auch in der Seelsorge da hier und da andere Erfahrungen habe. Wie oft habe ich das schon gehört? Ich habe keine Liebe oder ich habe zu wenig Liebe. Aber Hand aufs Herz, könnten wir das nicht alle sagen oder zumindest diesen Eindruck bei uns haben? Zunächst, wir lieben, da der Vater den Sohn in diese Welt gesandt hat, sagt uns Vers 9. Und es war nicht nur irgendwie schlecht um diese Welt bestellt, sondern vielleicht ähnlich wie zu Zeiten Noahs, war sie wieder mal am Ende dieser Welt. Da war nicht einer, sagt uns die Schrift, nicht einer, der bestehen konnte. Dann hören wir in Johannes 1, Vers 29 die Worte von Johannes. Am folgenden Tage sieht er Jesus auf sich zukommen und sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er hat sie hinweggenommen, das haben wir heute schon gesungen. Und es gibt so eine Stelle, über die ich derzeit auch immer wieder nachdenken muss. Und sie führt uns auch zu dem Wort, dass er uns zuerst geliebt hat. Paulus sagt in Römer 5, Vers 8, Gott beweist aber seine Liebe gegen uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Es ist also das vollbracht, was Johannes sieht und sagt, als Jesus auf ihn zukommt. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und in 1. Petrus 2 übersetzt die Elberfelder, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Kreuz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben sind und der Gerechtigkeit leben. Damit sind wir bei Vers 9 angekommen. Deshalb leben wir. Und deshalb, weil er uns zuerst geliebt hat. Und es war vor Zeiten klar, dass er kommen würde. Es war im Heilsplan. Er geht diesen schweren Weg und trinkt diesen Kelch, den bitteren, bis zum Rand mit Leid gefüllt. Er hat dich zuerst geliebt. Vers 10. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Oder wie die Neue Genfer das in die Jetztzeit bringt, das ist das Fundament der Liebe. Er hat dich und mich zuerst geliebt. Und Johannes beginnt ja herausfordernd in Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ich habe es nochmal nachgeguckt, 1978 habe ich also dieses Erich Fromm Buch gelesen. Ich habe vorne das Datum reingeschrieben. Das ist also 45 Jahre her und ich weiß heute, er hatte recht mit der Bedeutung der Liebe. Und ich weiß heute, dass Johannes recht hat mit dem, was er sagt. Das ist wahr und weise, was da steht. Es ist nicht nur so, dass Liebe, wirkliche Liebe, wesentlich ist. Nein, es ist das Wesen unseres Gottes, dem wir folgen. Also dieser Gott, an den ich glaube, der mir das Leben schenkt, der die Schuld der Welt hinweggenommen hat, Wer die Sünde, den Tod, den Satan, seine Werke zerstört, ist die Liebe selbst. Er hat dich, er hat mich zuerst geliebt. Und deshalb folgert Johannes in Vers 11 dem nächsten Vers: Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Oder wie die Elberfelder übersetzt, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Also wir sind es einander und wir sind es ihm schuldig. Vielleicht die einzige Schuld, die da noch bleibt. Alles andere hat er ja hinweggetragen. Es ist keine Schuld, die uns neu belastet. Er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns einander lieben. Und Paulus sagt in Römer 13, die Liebe fügt dem Nächsten nichts Böses zu, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und der Herr Jesus sagt, dass wir ihn lieben, wenn wir tun, was er sagt, was er gebietet. Und was gebietet er uns? Johannes 15, das ist mein Gebot, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Und das wussten bereits die in den Bünden des Alten Testamentes, dass sie lieben sollten. Das stand an erster Stelle. Haben wir sie nicht, diese Liebe, so ist es, sagt Paulus, alles nichts. Nun können wir viel sprechen darüber, reden, ich kann da predigen drüber, aber was macht diese Liebe aus, wenn mir doch in der Seelsorge begegnet, was ich geschildert habe? Wenn wir doch das Hören und schon im Hören den Eindruck haben können, dass wir versagen, bevor es überhaupt losgeht? Wie kann es gehen? Und dazu möchte ich uns zweierlei nennen, was uns vielleicht aber helfen kann auf diesem Weg. Erstens, naht euch zu Gott, dann naht er sich euch. Und zweitens, werdet Nachahmer des Herrn. Also zuerst das Wort aus Jakobus 4, dazu will ich noch etwas ausholen. Wenn wir am inneren Menschen innerlich erneuert werden sollen, täglich, sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 4, dann kann das eigentlich nur das bedeuten. Bedeuten, dass es diese Liebe ist, die uns erneuert. Nichts anderes kann das. Es ist der Geist Jesu in uns, der ist nur dazu in der Lage. Und die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Wodurch? Durch den Geist, der uns gegeben ist. Römer 5. Also ist diese Liebe in uns. Sie muss also sozusagen nur aktiviert werden. Und vielleicht erinnert ihr noch die Schneekugel, die ich hier vorne stehen hatte. Sie wird immer dann belebt, wenn sie in Bewegung gebracht wird. Das liegt am Boden und der Geist macht lebendig. Also müssen wir in Bewegung kommen, uns geistlich bewegen. Und im Corona-Lockdown war von uns einigen klar, dass Erbauung und Stärkung geistlich wir uns irgendwie anders holen müssen. Wir finden ja normalerweise so wie heute hier zusammen und jeder bringt etwas mit. Einen Zuspruch, ein Wort. Wenn wir Nähe und seine Liebe spürbar gegenwärtig haben wollen, dann ist eben das nötig, was Jakobus sagt. Suchet die Nähe Gottes, dann wird er euch nah sein. Und wenn wir viel, sehr viel Zeit mit ihm verbringen, dann wird der Geist belebt und die Liebe, die in uns wohnt. Ohne diese Nähe zu ihm geht es nicht. Und in diesem Corona-Lockdown in unserer Gemeinde hier war es nun wirklich sehr schwer. Wir hatten lange gar keine Versammlung. Und manchmal sind Beate und ich dann einfach hier runtergegangen, haben uns da hinten in die Ecke gesetzt. Manchmal haben wir gesungen, zusammen gebetet, versucht, Nähe zu finden und haben sie gefunden. Wie schnell steht er zu seinem Wort, wenn zwei oder drei? Und dann haben wir seine Nähe, seinen Geist erfahren und die Liebe wurde belebt. Das ist es, glaube ich, auch, was das Neue Testament meint, wenn sie vom Wandeln im Geist spricht. Ohne Nähe zu Jesus, ohne das Bleiben in ihm, bleibt in mir, ist das kaum oder eben nicht möglich. Zumindest ist es schwer. Manfred Siebald sagt in einer Liedstrophe: Hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Ein weiser Ratschlag. Viel in seiner Nähe Sein und Bleiben, in seinem Wort, in seiner glückseligen Nähe, so werden wir in sein Bild verwandelt. Ohne ihn, den Geist des Herrn, können wir nichts tun, wissen wir. Mit ihm, neu, immer wieder mit Geist gefüllt, werden wir diesen Glauben auch vollenden können. Also der erste Punkt, mit Manfred Siebald auf den Punkt gebracht, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Zweitens, werde Nachahmer des Herrn Jesus. Und auch das ohne ihn nicht möglich. Gerade für Menschen, die jung im Glauben sind, immer wieder schwierig. Der Sohn geht zurück zum Vater, er sitzt zu Rechten des Vaters. Wie soll es dann gehen? Also auch nur wieder durch den Geist möglich, der hoffentlich in dir und mir Wohnung findet. In Galater 5 überträgt die Neue Genfer das Wandeln im Geiste sehr anschaulich, wie ich finde. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Mein ältester Bruder, da hinten sitzt er, es ist mir eine Freude, dass ihr hier seid, war mir als Junge ein Vorbild, nichts Ungewöhnliches. Mir gefiel seine Art, sein Erwachsensein, das ich natürlich auch anstrebte, wie alle Kinder, wie alle jungen Menschen. Kinder ahmen das nach, sie imitieren geradezu, Mimik, Gestik, in jedem Fall auch Sprache. Und das ist etwas, wenn ich nur daran denke, dann beginnen hoffentlich irgendwie meine Augen zu leuchten, denn dann geht es um den Herrn Jesus. Das darf es meinen, wenn wir immer wieder hören, sieh auf Jesus, schau auf Jesus. Ich hatte als ganz junger Gläubiger so ein kleines Büchlein, ein kleines rotes Büchlein, der damals bekannten Mao-Bibel, nicht unähnlich, aber in diesem kleinen Büchlein, waren nur die Worte Jesu, alles das, was er gesagt hat, hintereinander aufgeführt. Ich habe das viel studiert, ich habe da viel drin gelesen. Und wer sich nur mit seinen Worten beschäftigt oder mit dem, wie er sich Menschen gegenüber verhalten hat, wer das tut, seinen Jüngern sagt er, dass sie nicht einmal einen Geldbeutel dabei haben sollen, wenn sie losziehen und er dann diesem jungen, reichen Mann begegnet. Also zwei Welten stoßen da aufeinander. Der, der nicht von dieser Welt ist und der, der dem Mammon zugetan ist. Und ich liebe das, wie die Neue Genfer da übersetzt. Er sah ihn voller Liebe an. Oder wie er, als sie um die Ehebrecherin mit Steinen in den Händen standen, sich hockte und mit dem Finger in den Sand schrieb, der ganz andere. Hat dich niemand verurteilt, verurteile ich dich auch nicht. Wie er mit der Samariterin am Brunnen sprach und sie auch nicht verurteilte. Schon eine Ungehörigkeit überhaupt gewesen zu der Zeit, eine Frau anzusprechen in der Öffentlichkeit. Wie ihn sehnlich danach verlangte, diesem Herrn der Gemeinschaft das Mahl mit seinen Jüngern zu haben. Wie er am Ufer steht und wartet auf sie. Wie er weinte, als sein Freund Lazarus verstorben war und er wusste doch, dass er ihn wieder erwecken würde. Ich liebe dieses eine Wort. Und Jesus weinte. Wie er am Grab stand und Maria war dort und sie ihn irgendwann erkannte und sich umdrehte und sagte, Rabboni, Meister. Wenn wir auf diese Worte der Schrift schauen, mit denen er uns vor Augen geführt wird, wie er in dieser Welt war. Gestern stand in den Losungen, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Eifere ihm einfach nach, dem so ganz anderen. Gerade junge Menschen suchen immer wieder Vorbilder, die ganz anders sind. Es ist niemand so anders gewesen wie Jesus. Niemand. Der Apostel Paulus fasst in einem Vers zusammen, was wir hier in dieser Predigt sozusagen entwickelt haben, zu finden im Epheserbrief Kapitel 5, gleich zu Beginn. Und damit will ich schließen, nicht ohne ein letztes Mal in den Raum gestellt zu haben, er hat dich zuerst geliebt. Also Epheser 5, die Verse 1 und 2. So ahmet nun Gottes Weise nach, als von ihm geliebte Kinder, und wandelt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt und sich für uns dahingegeben hat als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Duft. Amen.